Letzte Woche stand ich abends an einem Fluss und habe Männern beim Angeln zugehört. Das klingt nach dem langweiligsten Cold Open der Podcast-Geschichte, aber wartet mal kurz. Der Fluss, an dem ich stand, ist die Narva im äußersten Nordosten Estlands. Ich stand auf der Promenade auf der estnischen Seite und die Stimmen, die ich über das Wasser hörte, die Angler am anderen Ufer, die sprachen Russisch, weil das andere Ufer Russland ist. Da drüben, ein paar hundert Meter Luftlinie, beginnt das Land, über das wir seit Februar 2022 jeden Tag reden. Auf meiner Seite Europäische Union, NATO, Euro, Roaming, auf der anderen die Russische Föderation. Dazwischen ein Fluss und zwei Festungen, die sich seit Jahrhunderten anstarren. Die Hermannsfeste auf der estnischen Seite, Iwangorod auf der russischen. Und abends eben Angler auf beiden Seiten, die vermutlich denselben Fischen nachstellen. Wenn in Talkshows das Wort NATO-Ostflanke fällt, klingt das nach Landkarte, nach Pfeilen und Panzersymbolen. Ich war letzte Woche dort und heute erzähle ich euch, wie dieser abstrakte Begriff aussieht, wenn man davor steht. Und warum ausgerechnet diese Stadt mit ihren gut 50.000 Einwohnern als einer der Orte gilt, an dem sich die Zukunft der NATO entscheiden könnte.
The News Daily. Ein Thema, eine Viertelstunde. Jeden Tag. Mit Daniel Fürk.
Hallo und herzlich willkommen zu Daniels Daily. Zum Wochenabschluss der ersten Woche dieses Formats gibt es eine Reportagefolge. Ich war letzte Woche eigentlich im Urlaub in Finnland und in Estland. Und nach einer Nacht in Tallinn hat mich dann doch irgendwie die journalistische Neugier gepackt und wir haben uns spontan ins Auto gesetzt, sind gut 2 Stunden Richtung Osten gefahren, nach Narva. Ich wollte diese Stadt sehen, über die so viel geschrieben und so wenig verstanden wird. Und weil an der Ostflanke gerade sicherheitspolitisch einiges in Bewegung ist, von einem geplanten Drohnenwall bis zu einer ziemlich unheimlichen Social-Media-Kampagne, über die wir gleich reden, verbinde ich heute beides. Das, was ich gesehen habe und das, was dahinter steht. Erstmal, was ist Narva? Es ist die drittgrößte Stadt Estlands, rund 51.000 Einwohner direkt am Grenzfluss. Und eine Stadt mit einer Geschichte, die man kennen muss, um irgendetwas dort zu verstehen. Bis zum Zweiten Weltkrieg war Narva eine barocke Handelsstadt, angeblich fast so schön wie Tallinn und die Bevölkerung etwa zur Hälfte estnisch. Dann wurde die Stadt zwischen 1941 und 1944 nahezu vollständig zerstört. Und jetzt kommt der Teil, der einiges erklärt. Die Sowjetunion baute die Altstadt nicht wieder auf, sondern errichtete stattdessen eine Industriestadt aus Plattenbauten und die evakuierte estnische Bevölkerung durfte lange Zeit schlicht nicht zurückkehren. Stattdessen wurden Arbeiter aus Russland und anderen Sowjetrepubliken angesiedelt. Narva wurde nicht russisch, weil Menschen dorthin zogen. Narva wurde russisch gemacht, per Verwaltungsakt, nachdem man die Esten ausgesperrt hatte. Das Ergebnis sieht man bis heute in jeder Statistik. Etwa 96% der Einwohner sprechen Russisch als Muttersprache. Estnische Muttersprachler rund 4%. Man muss sich das klar machen. Das ist die drittgrößte Stadt eines EU- und NATO-Landes und die Landessprache ist lediglich eine Randerscheinung. Und genau das habe ich vor Ort erlebt. Nico, ein guter Freund von mir aus Finnland, spricht auch Estnisch und so haben wir natürlich erstmal versucht, uns mit Estnisch durchzuschlagen. Das Problem war, in keiner Bar, in keinem Restaurant und selbst im Hotel war das schwierig. Niemand spricht dort diese Sprache. Es funktioniert eigentlich nur Russisch, denn auch die Englischkenntnisse der meisten Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir in Kontakt waren, waren eher rudimentär. Ich habe in Narva, in Bars und auch Restaurants mit einigen jungen Leuten gesprochen. Und eine Sache blieb irgendwie hängen. Sie erzählten mir alle, dass sie Estnisch in der Schule lernen, aber im Grunde so, wie wir damals Französisch gelernt haben, als Fremdsprache. Und nach der Schule? Da haben sie eigentlich niemanden, mit dem sie die Sprache sprechen könnten. Die Eltern sprechen Russisch, die Freunde sprechen Russisch, der Supermarkt spricht Russisch. Man lernt die Sprache des eigenen Landes wie die eines fernen Landes. Die Zahlen bestätigen das dramatisch. Landesweit beherrschen rund 40% der russischsprachigen Minderheit ausschließlich ihre Muttersprache. Und in Narva beschrieben Beobachter noch vor wenigen Jahren, wie schwer dort überhaupt junge Menschen mit Estnisch-Kenntnissen zu finden sind. Das hat handfeste Folgen, denn ohne Estnisch bleibt in Estland vieles verschlossen. Das Studium, große Teile des Arbeitsmarkts, der öffentliche Dienst. Estland reagiert darauf mit einer radikalen Schulreform. Seit dem Schuljahr 2024/25 wird der Unterricht schrittweise komplett auf Estnisch umgestellt. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen die russischsprachigen Schulen Geschichte sein. Ob das Integration schafft oder erstmal Überforderung, darüber streiten sie im Land selbst. Es fehlen Lehrer und zehntausende Schüler liegen sprachlich unter dem Niveau, das der Unterricht bräuchte. Und dann ist da dieses Paradox, das ich die ganze Zeit gespürt habe und das sich mit dem deckt, was Reportagen aus der Stadt beschreiben. Die Menschen dort, gerade die Jüngeren, wollen europäisch sein. Sie leben gerne in der EU, sie wollen deren Freiheiten und Chancen. Aber sie wollen dafür ihre russische Sprache, Kultur und Familiengeschichte nicht abgeben. Europäische Russen in Estland, so habe ich das für mich genannt. Die Bürgermeisterin von Narva, Katri Reik, arbeitet seit Jahren genau daran, an einer gemeinsamen estnisch-russischen Identität und steht dabei von beiden Seiten unter Druck. Als nach der Krim-Annexion 2014 überall die bange Frage "Is Narva next?" gestellt wurde, hat die Stadt übrigens die vielleicht eleganteste Antwort der Geschichte gegeben. Sie bewarb sich als europäische Kulturhauptstadt mit dem trotzigen Slogan "Narva is next". Aus der Drohung eine Bewerbung machen, das muss man erstmal hinbekommen. Jetzt zu dem Thema, das ihr vermutlich noch nie gehört habt und das man kennen muss. Die grauen Pässe. Als Estland 1991 unabhängig wurde, entschied das Land, die Staatsbürgerschaft bekommt automatisch, wer schon vor der sowjetischen Besetzung 1940 Bürger war oder von solchen Bürgern abstammt. Die hunderttausenden Menschen, die während der Sowjetzeit angesiedelt worden waren, galten dagegen nicht als Minderheit mit automatischen Rechten, sondern als Einwanderer. Wer Este werden wollte, musste sich einbürgern lassen, inklusive Sprachtest, und genau der ist für viele, vor allem Ältere, eine kaum überwindbare Hürde. Ihr erinnert euch an die 40% von eben. Wer weder den estnischen noch den russischen Pass nahm, bekam ein Dokument für Staatenlose, den sogenannten Grauen Pass. In Narva sieht die Lage heute ungefähr so aus. Nur etwa die Hälfte der Einwohner besitzt die estnische Staatsbürgerschaft. Rund ein Drittel hat den russischen Pass, ist also Bürger des Landes auf der anderen Flussseite. Und dazwischen leben nach wie vor tausende Menschen mit grauem Pass, staatenlos, im Land geboren oder seit Jahrzehnten dort, aber Bürger von nirgendwo. Über 30 Jahre nach der Unabhängigkeit. Und das Thema ist gerade jetzt politisch heiß. Estland hat 2025 per Verfassungsänderung russischen Staatsbürgern das kommunale Wahlrecht entzogen und auch die Staatenlosen mit grauem Pass verlieren es, sie durften 2025 zum letzten Mal wählen. Aus Tallinner Sicht ist das Sicherheitspolitik, man möchte Moskau keinen Hebel im Inneren lassen. Aus Narvaer Sicht kann sich das anders anfühlen. Menschen, die seit Jahrzehnten dort leben, dürfen über ihren eigenen Bürgermeister nicht mehr mitbestimmen. Ich urteile da bewusst vorsichtig, beide Logiken haben ihre Berechtigung, aber man sollte wissen, genau in dieser Spannung zwischen Sicherheit und Zugehörigkeit lebt diese Stadt. Warum erzähle ich euch das alles ausgerechnet jetzt? Weil an der Ostflanke gerade mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Erstens rüstet die NATO die Grenze technologisch auf. Nach einem aktuellen Bericht plant das Bündnis als Herzstück der sogenannten Eastern Flank Deterrence Initiative ein digitales Schild entlang der Grenzen zu Russland und Belarus. Ein Netzwerk aus Sensoren und KI-gesteuerten Drohnen, das Bedrohungen früh erkennen und weitgehend automatisiert abwehren soll. Vom Norden Finnlands bis zum Schwarzen Meer. Zweitens läuft seit der russischen Drohneninvasion in Polen im vergangenen September die NATO-Operation Eastern Sentry. Zusätzliche Jets, Fregatten, Flugabwehr, auch mit deutschen Eurofightern. Drittens hat Litauen wegen des anhaltenden Zustroms von Ballonen aus Belarus zeitweise den Notstand ausgerufen, offiziell Zigarettenschmuggel, zunehmend aber auch Spionage. Und viertens, und das hat mich beim Recherchieren wirklich etwas frösteln lassen, in sozialen Netzwerken kursiert seit einigen Wochen eine Kampagne, die eine Volksrepublik Nava inszeniert. Mit eigener Flagge, eigenem Wappen, neu gezogenen Grenzen. Estnische Analysten sehen dahinter ein mutmaßlich separatistisches Projekt und die Rhetorik erinnert exakt an das Drehbuch von Donetsk und Luhansk 2014. Haltet diese beiden Dinge mal nebeneinander. Die NATO baut einen Hightech-Wall gegen Drohnen und Panzer. Und der Angriff, der parallel schon läuft, kommt als Facebook-Gruppe. Der Drohnenwall schützt vor dem, was über die Grenze fliegt. Er schützt aber nicht vor dem, was in den Köpfen einer Stadt passiert, in der viele Menschen abends russisches Staatsfernsehen schauen und sich vom eigenen Staat gerade das Wahlrecht entzogen sehen. Das Donbass-Drehbuch braucht keine Panzer am ersten Tag. Es braucht eine Minderheit, die sich nicht zugehörig fühlt, und eine Kamera. Damit sind wir beim Kern, und der kommt vom Ökonomen und Nobelpreisträger Thomas Schelling, dem großen Denker der Abschreckung. Abschreckung findet nicht an der Grenze statt, sie findet im Kopf des Gegners statt. Es geht nie nur darum, was man militärisch kann, sondern darum, was der andere glaubt, dass man im Ernstfall wirklich tut. Deshalb sind die NATO-Battlegroups im Baltikum auch bewusst so klein, wie sie sind. Eine Kriegssimulation ehemaliger Pentagon-Leute kam dieses Frühjahr zum Ergebnis, dass Russland Litauen binnen weniger Tage von drei Seiten unter Druck setzen könnte. Und die dortige deutsche Brigade stünde zunächst ziemlich allein da. Klingt nach einem Skandal, ist aber teilweise Konzept. Diese Verbände heißen im Fachjargon Stolperdraht. Sie sollen einen Angriff nicht aufhalten, sie sollen garantieren, dass am ersten Kriegstag Deutsche, Briten, Franzosen und Amerikaner unter den Betroffenen sind und damit aus einem Überfall auf Estland automatisch ein Krieg gegen alle wird. Die eigentliche Waffe ist also nicht die Brigade, die eigentliche Waffe ist die Gewissheit im Kreml, dass Artikel 5 kein Papier ist. Und genau da sitzt die berühmte NAVA-Frage, die in der Sicherheitspolitik seit 2014 herumgeistert. Würde der Westen wirklich für NAVA in den Krieg ziehen? Für eine Stadt, von der die meisten Westeuropäer nie gehört haben, in der kaum jemand Estnisch spricht? Die Frage hat tatsächlich einen historischen Zwilling. 1939 fragte eine berühmte französische Schlagzeile »Mourir pour Danzig«, »Sterben für Danzig«? Die damalige Antwort, dieses Zögern, dieses Vielleicht, hat Hitler als Einladung gelesen. Abschreckung stirbt nicht am Tag des Angriffs, sie stirbt an dem Tag, an dem der Gegner anfängt, an der Antwort zu zweifeln. Nur, und das ist meine eigentliche Erkenntnis aus dieser Reise, die erste Verteidigungslinie von NAVA ist gar nicht militärisch. Sie verläuft durch die Frage, ob sich die Menschen dort als Europäer fühlen. Jeder einzelne Euro, der in NAVAs Schulen, Jobs und in diese zähe Identitätsarbeit fließt, ist Verteidigungspolitik. Genauso wie jeder Eurofighter, vielleicht sogar mehr. Denn das Drehbuch von 2014 funktioniert nur mit Statisten, die mitspielen. Und mein Eindruck von letzter Woche war, die jungen Leute, mit denen ich gesprochen habe, wollen in diesem Film nicht mitspielen. Die wollen einfach beides sein dürfen, russisch und europäisch. Man sollte es ihnen also so leicht wie möglich machen. Am Ende bin ich dann nochmal an der Promenade gestanden. Drüben die Festung Iwangorod, dahinter ein Land im Krieg. Auf beiden Seiten Angler. Und mir ist etwas eingefallen, das Hörer der Factfulness-Folge wiedererkennen werden. Abschreckung hat dasselbe Problem wie jede gelungene Prävention. Wenn sie funktioniert, passiert einfach gar nichts. Dann stehen da nur zwei Burgen, zwei Angler und ein Fluss. Und alle fragen, wofür wir das ganze Geld eigentlich ausgeben. Der Beweis, dass es wirkt, ist ausgerechnet die Langeweile dieses Abends. Und ich hoffe, dass dieser Beweis hält. Das war Daniels Daily für heute. Die Quellen findet ihr wie immer auf der Episodenseite unter daniels-daily.com. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert die Show, sagt es weiter und denkt dran, ich freue mich auf Feedback. Und falls ihr mal im Baltikum seid, fahrt die 2 Stunden von Tallinn mal rüber nach Narva. Es gibt wahrscheinlich wenige Orte, an denen man Europa besser verstehen kann. Bis Montag, macht's gut.
Daniels Daily ist eine Produktion der 48 Forward Studios in München.